herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind an diesem Samstag zwischen den Feiertagen. Wir hoffen, Sie können und konnten Ostern bislang genießen. Immerhin, das Wetter war heute warm, kein Regen. Ein Glück, das er nicht immer hatte. Julian Sanchez hat erst den Krebs und dann eine Strecke von 22.000 Kilometern mit Rad- und Ruderboot quer durch Europa, die USA und über den Atlantik überwunden. Stürme, Frachter, Wale, kein Navi. Die Reise war kein Zuckerschlecken. Umso schöner, dass er jetzt hier ist. Herzlich willkommen, Julian Sanchez. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Danke für diese großartige Ankündigung. Und es ist eine Freude, hier zu sein. Ja,
uns ist es auch eine Freude. Und vor allem, du hast einen sehr spannenden Namen. Julian, habe ich richtig ausgesprochen. Julian Sanchez.
Ja, genau. Es ist relativ leicht, den falsch auszusprechen. Das ist ein baskischer Name. Also ja. Meine Familie kommt ursprünglich aus Spanien. Und Julian, ja, das ist wie Julian ohne I.
Aber sehr schön auf jeden Fall. Mal ein besonderer, mal ein anderer Name.
Ja, ein bisschen ungewöhnlich.
Du bist jetzt, ich nehme mal an, da du ja aufs Klima achtest, mit dem Zug aus dem Rheinland zu uns gekommen, oder?
Ja, ganz genau. Also heute Morgen in Köln in den Zug gestiegen, dann mit dem ICE hier rüber gefahren. Und genau, ist natürlich ein wunderschöner Tag, um jetzt hier wieder am Wasser in Hamburg zu sein.
Ja, eben. Und war es voll? Jetzt Ostern würde mich mal interessieren, weil viele überlegen ja, ne, wann fährt man am besten immer an diesen Tagen?
Ja, also eine Sitzplatzreservierung war jetzt schon notwendig, aber war natürlich ein Traum, dann hier auszusteigen, T-Shirt-Wetter, wieder an der Alster zu sein. Und
ja, das heißt immer, ne, wir hätten hier so schlechtes Wetter und dann kommst du aus Köln, wo es ja immer heißt, da heißt so warm Kölner Becken und dann kommt man hier in den Norden und es ist so schön. Du bist Ostern genau vor 2 Jahren angekommen, nach deinem grandiosen Trip über den Atlantik. Werden da automatisch so Erinnerungen wach, jedes Mal, wenn Ostern ist, dass du denkst, Mensch, das war ja damals, als ich eben mein Rudererlebnis erstmal beendet habe.
Ja, es ist natürlich auch ein unfassbarer Zufall, dass ich jetzt heute hier an Ostern sitze, genau vor 2 Jahren wirklich das größte Abenteuer meines Lebens beendet habe und damals, das war an der Küste Floridas, Hillsborough Beach heißt das, in die Ostersonntagsbootsparade der Schiffshauptstadt Amerikas quasi reingerudert bin. Und ein ganz, ganz abstrakter Moment, der jetzt an so einem Tag wie heute quasi Geburtstag feiert und noch mal besonderer ist als sonst.
Das heißt, so Schiffsparade, da sind die wirklich hintereinander rudern, fahren, segeln die dann durch den Hafen?
Ja, man kann sich so vorstellen, ich war insgesamt 131 Tage alleine auf diesem wunderschönen, weiten Ozean. Es war natürlich auch ziemlich still da draußen. Auf einmal kommst du, und ich wusste überhaupt nicht, dass Ostern war, in diese Bootsparade, wo wirklich hunderte, vielleicht tausende Schiffe mit feiernden Amerikanern, laute Musikboxen, da wird getanzt, da werden Cocktails auf den Booten getrunken. Das ist natürlich das komplette Kontrastprogramm, aber trotzdem auch eine Bilderbuchlandschaft, in die ich da reingerudert bin.
Absolut, das hätten sie auf dich gewartet, um zu feiern, dass du es geschafft hast und endlich da bist, Julian. Ne? Also dein Abenteuer war, ich habe es vorhin schon gesagt, kein Ponyhof. Über schöne und natürlich auch weniger schöne Momente reden wir gleich. Apropos Osterfeuer, in Hamburg riecht es schon überall nach Feuer. Also ich glaube, es ist ganz viele Orte, an denen es tatsächlich jetzt lodert. Abenteurer und Extremsportler Julian Sanchez ist heute unser weitgereister Gast und Laura Neumeister macht Lust auf mehr.
Monatelang Radfahren, Rudern, wieder Radfahren.
Day 126.
Seine Mission im Zeichen für den Klimaschutz. Von Paris nach Pittsburgh. 9.300 Kilometer rudert er dafür über den Atlantik. Als mittendrin die Verbindung zur Außenwelt abbricht, ist er plötzlich mutterseelenallein.
Es ist ja eine Entscheidung, ob man das jeden Tag genießt oder ob man sich darauf fokussiert, wie elend und schwierig das Ganze auch werden wird.
Ein Leck im Rumpf, meterhohe Wellen, fieser Gegenwind. Doch die Strapazen lohnen sich.
In the middle of the fucking Bahama Bank.
Emissionsfrei von Europa nach Nordamerika. Geht nicht? Er hat's einfach gemacht. Extremsportler Julian Sanchez.
Auf jeden Fall lachst du viel. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen und dein Motto. Und dann kam einer und hat es einfach gemacht. Ist dir das irgendwie unterwegs so eingefallen? Oder wie kam das zu diesem wirklich schönen Motto?
Ich finde, das Motto ist eigentlich super, weil in gewisser Weise unterschlägt es auch einfach, dass man nicht einfach rausgeht und die Sachen macht. Das war natürlich eine unfassbare Vorbereitung von insgesamt 3,5 Jahren. Aber das ist quasi die Psychologie dahinter, zu sagen, ne, wenn man nicht weiß, dass es unmöglich ist, dann kann man es auch einfach machen und dafür braucht es natürlich ein bisschen Mut. Da muss man dann auch wirklich den Mut haben, quasi die Küste aus den Augen zu verlieren. Und im Endeffekt spiegelt das, glaube ich, dieses Mindset wieder, was Teil dieser ganzen großen Expedition war.
Ist ja auch interessant, weil du ja Sportpsychologe bist. Du schreibst gerade einen Magister und beschäftigst ja auch viel mit dem, was man eigentlich kann, wenn man nur will und den Mut hat, mal über seine Komfortzone herauszugehen, ne?
Ja, total. Und meistens ist es ja tatsächlich so, dass die Leute, die glauben, dass sie was erreichen können, und die Leute, die glauben, dass sie es nicht erreichen können, in gewisser Weise irgendwie beide recht haben. Und gerade hinsichtlich der Klimakrise, wo ganz viele von uns zum Beispiel nicht denken, dass wir die meistern können, war mir das wirklich ein Anliegen zu sagen, das ist vielleicht auch in gewisser Weise eine Hoffnungskrise. Ja. Und vielleicht ist es dann, liegt es auch einfach an mir, jemanden, der naiv und stur genug ist, sich sowas anzutun, zu zeigen, dass wir auch die unmöglichen Ziele wirklich erreichen können.
Und der vorher auch nicht besonders klimaneutral gehandelt hat, muss man ja ehrlicherweise sagen. Du bist schon immer einer, der gerne und viel gereist ist, Aber früher bist du ganz anders gereist. Also bist du nicht selbst gerudert und geradelt, sondern du bist geflogen, oder? Wie sah das aus?
Ja, absolut. Ich glaube, das kommt schon von der spanisch-deutschen Prägung. Ich bin natürlich aufgewachsen mit einem riesen Willen, die Welt zu erkunden, zu reisen, und habe quasi auf diesen 18. Geburtstag gewartet, meine beiden Reisepässe in die Hände genommen und dann aber auch viele Flieger genommen, um wirklich die exotischen und schönsten Orte der Welt zu erkunden. Die Paradedisziplin von mir war damals einfach so günstig wie möglich zum Studentenpreis an die schönsten Orte der Welt zu kommen. Und da gab es eine Flugodyssee, die kann man wirklich nicht anders beschreiben, wo ich quasi mit einem Blablacar nach Paris gefahren bin. Von Paris ging es dann zurück nach Frankfurt. Das hat den Flug irgendwie günstiger gemacht, wegen dem Flugpreisalgorithmus. Von Frankfurt nach Moskau, von Moskau nach Kuba und dann bis nach Mexiko. Also so gesehen, ein Vorzeigevorbild für den Klimaschutz bin ich nicht. Ja. Aber vielleicht bin ich genau deshalb die richtige Person, weil wir ganz oft denken, man muss immer perfekt sein. Und nur die Leute, die alles richtig machen, können irgendwie ein Zeichen setzen. Und für mich war klar, wir können auch ungeachtet unserer Vergangenheit vielleicht die Weichen für eine bessere Zukunft stellen. Und
hast du es gemacht, wie dein Motto ist. Einfach machen. Aber ich meine, warum gerade diese Route? Du bist ja von Paris nach Portugal, dann über den Atlantik und dann nochmal hoch in den USA. Hier sehen wir nochmal die ganze Route. Du kannst vielleicht selbst besser erklären, als ich es gerade so kurz gesagt habe. Nach Pittsburgh eben. Also
Also die Route ist gestartet in Paris. Das Endziel war Pittsburgh und das war relativ simpel, weil 2017 die USA aus dem Klimaschutzabkommen, dem Pariser Abkommen, ausgetreten ist. Mit Donald Trumps Begründung, er stehe für die Bürger in Pittsburgh, aber nicht für die Bürger in Paris. Mhm. Beide Städte fanden das nicht so super, haben gesagt, wir wollen trotzdem weiter Seite an Seite stehen. Und gerade für den Klimaschutz ist auch wichtig, ungeachtet der Regierungen Sachen zu machen. Mhm. Die Idee damals war in der New York Times, der Artikel war, eine symbolische Brücke zwischen den beiden Städten zu bauen. Und symbolisch war mir nicht genug. Ich habe gesagt, ich will auch eine wirkliche Verbindung auf der Weltkarte zwischen diesen beiden Orten haben. Habe mich direkt angesprochen gefühlt und auf persönlicher Ebene. Das Abenteuer hat mich natürlich schon immer gereizt, das Reisen sowieso. Mhm. Aber durch das selbst angetriebene Reisen konnte ich auch noch meine Leidenschaft für den Leistungssport damit vereinen. Und dann hat irgendwie alles Klick gemacht, auch wenn es eine verrückte Idee war. Und mir war klar, das ist auch eine Plattform, um eine Message für die Nachhaltigkeit zu senden.
Sehr verrückt und auch mutig, denn diese Route ist ja ungewöhnlich. Es gibt ja durchaus Ruder-Challenges über den Atlantik. Die gehen dann aber, glaube ich, von den Kanaren zu einer Karibikinsel. Aber du bist ja wirklich von Kontinent zu Kontinent gerudert.
Genau, Festland bis Festland. Also es ging los in der Algarve in Portugal. Von da aus ging es dann erstmal wirklich Richtung der Kanaren. Aber dieser erste Teil ist wirklich schon auch sehr, sehr schwierig. Einfach aufgrund der Wetterbedingungen. Man kennt das ja vielleicht sogar vom Surfen, diese großen Swells, die teilweise auf Portugal zukommen. Das war schon eine große Herausforderung. Dann ging es ein bisschen nördlicher weiter. Es gibt ja diese Passatwindrouten, die auch schon von Kolumbus und vor Ewigkeiten von den Seglern benutzt wurden, um auf den amerikanischen Kontinent zu kommen. Mein Ziel war Nordamerika, weil dort Pittsburgh natürlich liegt. Und so musste dann natürlich auch ein bisschen Neuland begangen oder eher berudert werden. Und im Endeffekt war das eine Route, die anstatt der 5.000 insgesamt 9.000 Kilometer Wahnsinn. Und dann am Ende auch durch die Bahamas bis nach Florida war.
9.000 Kilometer, das heißt, hast du mal überschlagen, wie viele Ruderschläge das waren?
Ja, überschlagen. Glaub,
hast du hier erstmal mitgezählt?
Es waren, glaube ich, so 1,5 Millionen Ruderschläge insgesamt. Ja. Und natürlich, ich bin selber auch Sportpsychologe. Und da ist oft auch die Frage natürlich, wie viele Stunden braucht es eigentlich, um Mastery in etwas zu erlangen? Und da gibt es zum Beispiel die 10.000-Stunden-Regel. Und ich habe das mal ausgerechnet. Ich habe selber allein bei dieser Überquerung ja schon mehrere tausend Stunden nur reines Rudern gehabt. Da am Tag so zwischen 13 und 15 Stunden reine Ruderzeit war und der Rest der Zeit ist dann wirklich navigieren, schlafen und irgendwie das Boot und den Körper instand halten.
Und dann eben allein, wir zeigen hier auch mal ein paar Bilder, während du ruderst. Es ist ja auch so ein ganz besonderes Boot, was du da hast. Es ist kein Boot, hier sehen wir es, mit dem man über die Alster fährt, sondern da ist jetzt hinten so eine Schlafkoje oder was ist es? Küche, Klo oder was ist da alles drunter?
Ja, es ist schon multifunktionell. Also es ist tatsächlich eine Kabine, um Stürme auszusitzen. Man kann unter das Ruderdeck auch die Beine legen, um nachts ja, quasi ein bisschen sicherer zu sein, weil das Boot bewegt sich ja die ganze Zeit hin und her. Der Schlaf ist auch komplett anders, ne, weil wenn sich alles die ganze Zeit im Boot bewegt, verbrennt man tatsächlich auch deutlich mehr Kalorien als in so einem normalen Schlaf. Das Boot hat ein paar Luftkompartimente, die so abgeschlossen sind, dass das Boot selbst bei einem Kentern sich wieder nach oben dreht. Mhm. In Theorie unsinkbar und kenterbar ist, aber dann kamen natürlich auch ein paar Situationen, die das wirklich getestet haben. Und jetzt nach der Überquerung kann ich sagen, es ist wirklich relativ unsinkbar, aber es ist natürlich...
Relativ unsinkbar. Also es gab schon einen Moment, wo Leck geschlagen war und du froh warst, dass du das irgendwie raus und in Sicherheit gebracht hast, oder?
Das Boot hatte ein Leck. Mhm. Das habe ich bemerkt, als ich gerade die Kanaren passiert habe, den letzten sicheren Hafen vor dem offenen Atlantik. Und auf einmal war Wasser in der Kabine und das soll natürlich nicht sein. Ich habe das Leck dann auch wirklich im Wasser gesucht, bin des Öfteren auch mal reingesprungen. Das liegt auch daran, dass an der Unterseite des Bootes Plankton festwächst. Mhm. Und wenn man mit 3 bis 4 Stundenkilometern rudert, macht das einen nochmal einen Stundenkilometer langsamer, was die Expedition dann nochmal 5 bis 10 Tage verlängert. Das heißt, ich war ständig im Wasser, habe das Leck aber von unten nicht gesehen. Das war wirklich schwierig, mhm, in dem dunklen Ozean auszumachen. Musste dann halt wirklich einfach es fixen und von innen verkleben und immer wieder das Wasser in den Ozean schütten. Das war mental vor allem sehr schwierig.
Das hast du aber alles am Wasser gemacht. Du bist nicht an Land. Irgendwie Kanaren noch mal zurück, um das da zu machen, oder?
Da waren die Kanaren schon hinter mir.
Okay.
Da war dann wirklich einfach nur noch auf in den wilden Westen und der Sonne hinterher und irgendwie ja, zusehen, dass man mit dem, was man hat, wirklich auf die andere Seite kommt.
So mutig, auch im offenen Ozean einfach mal reinzuspringen. Seilt man sich da vorher an, damit man auf jeden Fall zurückkommt aufs Boot? Oder?
Absolut. Also tatsächlich sogar in jedem Moment, selbst wenn es ein komplett spiegelglatter Ozean ist, was selten vorkommt, aber wunderschön ist. Ich bin immer am Boot festgemacht gewesen, einfach aus Sicherheitsgründen. Ne? Du weißt nie, was passieren kann. Einmal ist zum Beispiel ein Buckelwal aufgetaucht, der mit dem Boot gespielt hat. Das könnte natürlich auch an einem spiegelglatten Ozeantag passieren. Und der das Boot dann aus dem Wasser gehoben hat, der gegen die Finne unterm Boot gegengehauen hat. Und da will ich natürlich nicht über Bord gehen. Und, genau, also die Sicherheit geht vor. Und deshalb war diese Vorbereitung auch 3,5 Jahre. Weil im Endeffekt alles, was in meiner Kontrolle war, musste vorher schon einmal durchdacht und entschieden werden. Sodass auf dem Ozean dann nur noch diese Entscheidungen abgerufen werden. Aber die Entscheidungsfindung ist schwer, wenn man dann wirklich Schlafentzug hat und der Körper auseinanderfällt. Das heißt, die Entscheidungen waren vorher getroffen. Die Expedition war die Ausführung.
Ich finde das so mutig. Hier aus Hamburg sind ja auch 4 Frauen vor einiger Zeit über den Atlantik gerudert. Und auch was die erzählt haben, habe ich schon immer gedacht, mein Gott, wie kann man nur? Also, da ist ja hier das Rudern auf der Alster wirklich harmlos gegen. Aber das Schöne am Rudern ist ja dort wie hier, wenn es gut läuft, man ist an der frischen Luft, man trainiert den ganzen Körper und man kann es bis ins hohe Alter machen. In Hamburg gibt es über 80-Jährige, die mehrmals die Woche zusammen rudern und das schon über viele, viele Jahre. Laura Klingert hat die älteren Herrschaften auf dem Wasser begleitet.
Der Ruderclub Alemannia an der Hamburger Alster. Jeden Dienstag und Donnerstag trifft sich der 83-jährige Joachim Wolgast hier früh morgens mit seiner Mannschaft Boston Achter.
So. Ja, müssen Sie Riemen rausholen, ne?
Ja, dann mach wieder.
Die 76- bis 89-Jährigen rudern alle seit über 60 Jahren. Durch das wöchentliche Training wollen sie sich fit halten. Doch in dem hohen Alter haben sie mit einigen Herausforderungen zu kämpfen, die es für sie früher nicht gab.
Das Problem ist nicht das Rudern, das Problem ist das Ein- und Aussteigen. Weil das Boot ist ja relativ schmal und schaukelt auch noch. Und man will natürlich nicht so gerne auf den Ausleger fallen, dann tut es weh. Ne?
Ins Boot schaffen es trotzdem alle. Und dann geht es auch schon los.
Fertigmeldung bitte.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Über eine Stunde rudern die 8 Senioren und der Steuermann über die Alster. Und das bei jedem Wind und Wetter. Sie alle haben Rudern früher als Leistungssport betrieben. Das geht jetzt nicht mehr. Ganz auf den Kraft- und Ausdauersport wollen sie trotzdem nicht verzichten.
Wir haben früher Regatten besucht, da wollten wir sie gewinnen. Heute fahren wir eigentlich zum Vergnügen und um es fit zu halten.
Das Tolle am Rudern ist, dass man durch Fleiß immer schneller wird und besser wird. Und dass man das in einer Gemeinschaft macht.
Anschließend frühstücken wir gemeinsam. Und früher gingen wir dann zur Arbeit, heute brauchen wir das nicht mehr so häufig. Und ja, man hat also einen Freundeskreis, auf den man sich verlassen kann, wenn es ernst wird.
Die Mannschaft Boston Achter gibt es in dieser Konstellation bereits seit 1999. Den Namen haben sie seit der Teilnahme an einer Regatta in Boston in den USA. Das war nur einer von vielen Wettbewerben, an denen Joachim Wolgast mit seiner Crew teilgenommen hat.
Wir haben in London mal gestartet, auch an Langstreckenregatten immer. Und in Philadelphia, in Kanada haben wir gerudert und so, schon so einige Sachen gemacht. In Mexiko waren wir mal.
Hopp, lang auf.
Aber auch erfolgreiche Leistungssportler haben mit dem Älterwerden zu kämpfen. Joachim Wolgast hält das trotzdem nicht vom Rudern ab.
Da war ich 70, habe ich eine neue Hüfte gekriegt. Und die zweite 5 Jahre später. Und dann habe ich noch mal auch ein neues Schultergelenk gekriegt. Ich habe da wohl schlechte Gene, weil ich bin der Einzige im Achter, der Ersatzteile hat. Die anderen haben natürlich auch Wehwehchen. Das gehört einfach dazu, so im Alter.
Und dennoch, das jahrzehntelange Training hat sich für die Senioren ausgezahlt.
Ich glaube, das kann man so sagen, dass man dass das fit hält. Und dadurch hat man natürlich auch andere Interessen, weil man eben an vielen Sachen Spaß hat eigentlich. Und das Rudern ist aber eben, das ist ja auch ein Kraftausdauersport. Das ist ja das Gute.
Joachim Wolgast und sein Boston-Achter wollen noch so lange rudern, bis es irgendwann körperlich nicht mehr geht. Bis dahin treffen sie sich weiterhin 2-mal die Woche zum Training auf der Alster.
Super Jungs und weiter so. Wir freuen uns immer, wenn wir euch Dienstagmorgens auf der Alster sehen. Wir sind, ihr wisst ja, die Mädels in Neon-Pink, ne? Meistens im Vierer. Wann hast du denn angefangen mit dem Rudern?
Das war tatsächlich ganz zielgerichtet für die Expedition, weil meine Leidenschaft ist so gut wie jeder Sport. Du könntest irgendeinen Sport nennen, ich wäre wahrscheinlich direkt dabei zu sagen, machen wir, kenne ich, liebe ich. Das Rudern habe ich dann tatsächlich nach Abschluss meines Bachelors angefangen für die Expedition, weil mir bewusst wurde, das ist eine Möglichkeit, um Ozean aus eigener Kraft zu überbrücken, sprich alles aufs Rudern. Ich komme aber trotzdem einfach aus dem Sport generell. Ja. Also egal was es ist, ob es Fußball, Tennis, Eishockey, American Football, also da kannst du mich eigentlich für alles begeistern. Aber ich habe wirklich für die Expedition diesen Ultra-Endurance-Sport für mich gefunden. Sei es das Fahrradfahren, sei es das Laufen, sei es das Rudern oder das Kajaken. Und tatsächlich auch für mich selber erstmal gelernt, dass man ja, diese Sportarten benutzen kann, um die schönsten Teile der Welt auch wirklich zu bereisen und kennenzulernen.
Und meinst du, du bleibst jetzt dabei beim Rudern? Also ist es was, wo du sagst, das nehme ich mit in meinen Alltag?
Auf jeden Fall.
Ja, wir haben ja gerade gesehen, man kann es bis ins hohe Alter machen, immer draußen, kann es mit einem guten Team machen, muss nicht mal alleine rudern. Oder war das von Vorteil für dich?
Also Rudern erstmal ist halt ein Ganzkörpersport, den man wirklich, wie wir gerade gesehen haben, bis ins hohe Alter machen kann. Aber es ist halt auch einfach eine Sache, die ich wirklich mit jedem Ruderschlag mehr geliebt habe. Also es geht irgendwann so ins Blut über, dass es halt
in den Rücken?
In den Rücken und in den Hintern und in die abgenutzten Hände auch. Ja. Es ist einfach eine Leidenschaft und das Leben ohne Wasser oder ohne Rudern ist für mich nicht mehr vorstellbar, tatsächlich.
Ja, weil du hast ja auch wahrscheinlich, hast du die Hände getaped? Ich meine, das kriegst du Wahnsinnsblasen irgendwann, oder nicht?
Ja, tatsächlich habe ich das nicht gemacht, sondern ich habe die Hände mit einem selbstgemachten Balm aus Olivenöl und Bienenwachs jeden Tag eingeschmiert, einfach um die Feuchtigkeit von den Händen wegzuhalten. Zum Beispiel, wenn ich Handschuhe angehabt hätte, die hätten sich mit Wasser aufgesaugt und dann wären die Hände noch mehr zerfetzt gewesen, sodass die einzige Chance war, quasi die Reibung der Ruder ein bisschen zu reduzieren. Und gleichzeitig das Wasser fernzuhalten. Und diesen Balm konnte man dann nebenbei noch mal ab und zu snacken. Der ist natürlich auch essbar. So gesehen ein paar schnelle Kalorien. Das war eine gute Entscheidung. Ja. Aber trotzdem hat sich Hornhaut gebildet, die wirklich 1,5 Zentimeter
von den
Fingern abstand.
Wow.
Und tatsächlich wie so eine natürliche Ruderhaltung war. Ja. Sodass meine Ruder von der Hornhaut quasi an den Fingern gehalten wurden. Also ganz verrückt.
Weil wenn man nur ein bisschen die Hände offen hat, dann tut es ja schon sau weh, muss man mal ehrlich sagen. Ne?
Also ja,
und du musst ja rudern, damit du überhaupt navigieren kannst. Ne? Du kannst ja nicht einfach die Ruder mal hängen lassen.
Genau, wenn du nicht ruderst, dann driftest du halt einfach. Und das kann 360 Grad sein. Und so gesehen, du weißt halt auch, es ist halt so verlockend, auch mal eine Pause zu machen mit rohen Händen, mit einem schmerzenden Rücken oder mit einem wehtuenden Hintern. Aber im Endeffekt, wenn du nicht ruderst, kommst du nicht voran. Und wenn du nicht ruderst, kannst du auch nicht wirklich navigieren. Du kannst ab und zu mal, wenn du eine gute Swell oder einen guten Wind hast, schon mal das Steuerruder einstellen, sagen, ich lege mich jetzt hin und hoffentlich werde ich jetzt die nächste halbe Stunde in die Richtung getrieben. Aber nach einer halben Stunde ist es wieder so, dass du aufwachen musst, weil du natürlich auch nach anderen Schiffen Ausschau hältst. Und tatsächlich waren diese riesigen Cargo- und Tankerschiffe schon mit eins der größten Hindernisse da draußen.
Das war doch auch direkt, als du von den Kanaren auf den offenen Atlantik gekommen bist, glaube ich, dass du fast kollidiert bist, ne? Oder wie war das?
Es war sogar Tag 1 der Expedition, direkt von Portugal. Da ist erstmal die Straße von Gibraltar, eine der meistbefahrenen Schifffahrtsrouten der Welt. Und ich würde mal behaupten, nach 12 Stunden Rudern wurde ich so wirklich in der Expedition begrüßt von Frachterschiffen bis zum Horizont. Und die sind knapp 300 Meter lang. Mein Ruderboot hat eine Länge von 6,80 Meter, eine Breite von 1,20 und eine Höhe ungefähr so Brusthöhe vielleicht. Und die Wellen sind viel höher. Sprich, die großen Schiffe sehen mich nicht. Und das bedeutet, ich muss für die Ausschau halten. Mhm. An Schlaf war nicht zu denken. Und auf einmal hat ein Schiff mich quasi übersehen, sodass ich wirklich alles geben musste, gerudert bin wie ein...
Ja. Du hast es dann auf dich zukommen sehen und musstest irgendwie aus der Fahrrinne oder wie auch immer.
Also mein Boot ist schon Hightech auch. Ich habe natürlich einen Kartenplotter, auf dem ich genau den Kurs von diesem Schiff sehen konnte und habe halt auch gesehen, dass der nächste Kontaktpunkt bei 0 Metern liegt, dass dieses Schiff halt direkt über mich drüber fahren würde. Und im Endeffekt hieß das dann 20 Minuten an die Ruder wirklich alles geben, als wäre es Olympia. Und am Ende habe ich das Boot wirklich sehr, sehr knapp verpasst, weil der Kurs ändert sich natürlich die ganze Zeit. Und das war die Begrüßung im Abenteuer. Und,
oh mein Gott, und das nach, wie du sagst, einem Tag, dass du dann aber trotzdem weitergemacht hast. Das spricht ja sehr für dich. Also, ne?
Ja, und das Verrückte ist, es war tatsächlich nie ein Gedanke von mir, das aufzuhören. Einfach weil die Gründe vorher schon so gut beleuchtet waren. Also ich hatte all die W-Fragen für mich geklärt. Es war natürlich 3,5 Jahre Vorbereitung. Davor war es schon noch ein ganzes Jahr ein Traum. Sprich, es waren 4,5 Jahre, in denen ich diese erste Nacht herbeigesehnt habe. Und obwohl die halt wirklich, wirklich krass und auch ein bisschen gefährlich war, war es halt trotzdem einfach das, was ich machen wollte. Und mir war klar, nach der Schifffahrtsroute sollte es jetzt eigentlich einfacher werden.
War es aber nicht. Dann kam irgendwann auch der erste Sturm und der war auch richtig heftig, ne? Was da passiert.
Genau, der erste Sturm war tatsächlich auch der schlimmste Sturm der ganzen Expedition. Das war knapp an Tag 10. Von Anfang an waren relativ große Swells da von 4 Metern. Aber von Irland ist der Sturm damals runtergezogen, einer der größeren der jüngeren Vergangenheit. Und ging dann ganze 3 Tage und 3 Nächte und ich habe mich dann eingesperrt in die Kabine. Teilweise waren die Wellen aber so stark und so hoch, dass das Boot wirklich Schaden genommen hat. Es gibt quasi einen Unterwasserfallschirm, der das Bug des Bootes in die Wellen richtet, sodass man nicht kentert.
Guck mal, wenn du das erzählst, weil ich fand es ganz spannend, wie das aussieht. Das ist ja wirklich wie so ein kleiner Parachute, ne? Und das ist so eine Art Anker, den man dann da, weißt du ungefähr, wo es
ja,
ist?
Ja, das...
Dann kannst du mal, während du erzählst, also du hast dann so Anker geworfen, so, Para-Anker. Um irgendwie eine Stabilität hinzukriegen.
Ja, das war tatsächlich früher, wurden wirklich Fallschirme in den Ozean reingeworfen. Also das war das erste Mal, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und das richtet die Boote halt in die Wellen hinein. Ich schaue es gleich.
Gucken wir gleich. Während der Film läuft.
Ist ein ganz schön dickes Buch geworden, tatsächlich. Und dieses Sicherheitsequipment ist natürlich super wichtig, um so einen Sturm zu überleben. Und meine beiden Sicherheitsanker sind abgerissen in diesem Sturm. Sprich, nach 48 Stunden waren es immer noch 24 Stunden Sturm. Und ich hatte keine Möglichkeit mehr, das Boot nicht kentern zu lassen, außer ich gehe wieder raus und rudere. Mhm. Und das war wirklich eine der schwierigsten Situationen, weil du natürlich
auch Angst haben musst, dass du über Bord gerissen wirst wahrscheinlich,
ja, oder? Du bist festgemacht, aber du weißt, wenn du über Bord gehst, dann kommst du nie wieder aufs Boot drauf, egal ob du eine Leine hast oder nicht. Und das waren ja teilweise wirklich haushohe Wellen. Und im Endeffekt waren es dann 24 Stunden nur zu schauen, dass das Boot nicht kentert. Und irgendwann kam dieser erste Sonnenstrahl und mir war klar, wir haben den Sturm jetzt gleich hinter uns.
Wahnsinn.
Und dann war mir auch danach klar, wir werden es bis auf die andere Seite schaffen, obwohl es gerade mal Tag 13 war. Also das war noch ganz am Anfang.
Ich meine, du hast diese Reise ja auch deshalb gemacht oder herbeigesehen, weil du wirklich eine Erfahrung machen musstest als junger Mensch, als junger Mann, die brutal war. Du hast mit 20, glaube ich, war das Krebsdiagnose bekommen, 22. Ja. Und das war ja auch so aus dem Nichts. Ne? Es hat sich nicht angekündigt, wie das leider so ist oft. Ja. Und bei dir war es auch so.
Ja, komplett aus dem Nichts. Also ich war nicht Raucher.
Sportler,
eigentlich in der Form meines Lebens, keinen Risikofaktoren ausgesetzt. Und dann habe ich damals vor allem Calisthenics, also Körpergewichtsübungen gemacht, mich dabei leicht verletzt, bin dann in die Notaufnahme und dachte halt, ja, es ist halt vielleicht irgendeine Kleinigkeit. Die Diagnose war dann einfach Blasentumor, hochaggressiv, auch ein Stadium, wo du wahrscheinlich jetzt noch 6 bis 12 Monate hast. Und das war wie so ein falscher Film, weil ich habe dann jetzt mittlerweile gelernt, das ist eine Diagnose, die in der Regel, wenn sie dann leider vorkommt, erst ab dem 60. Geburtstag gestellt wird. Und als 22-Jähriger bist du natürlich, bist du da rausgerissen aus deiner Welt. Mhm. Weißt ehrlich gesagt nicht genau, ob das überhaupt stimmen kann. Ich war irgendwie erstmal davon überzeugt, dass es eine Verwechslung war, es aber nicht. Aber ich habe tatsächlich in diesem Moment ein goldenes Ticket des Lebens erhalten, wie ich das gerne selber nenne, weil es das für mich ist. Dieser hochaggressive Tumor konnte entfernt werden und wie durch ein Wunder war er lose in der Blase, ohne gestreut zu haben, sodass ich quasi nach 2 Operationen wieder kerngesund dastand, aber natürlich mit einer lebensverändernden Diagnose, die auch nicht mehr rückgängig zu machen ist, weil ich hatte mich ja schon mit der Vergänglichkeit auseinandergesetzt.
Mhm. Und die verändert auch das Mindset, nehme ich an. Du bist ganz anders wahrscheinlich jetzt in die Reise, die du ja schon vorher geplant hattest, gegangen, als wenn das vielleicht nicht passiert wäre, oder?
Genau, der Traum war es von mir, sowieso schon diese Expedition zu machen, aber der Mut war nicht da, weil die Route wurde vorher noch nicht gemacht. Außerdem bin ich ein 22-jähriger Student. Diese Route wurde ein paar Mal versucht und hat nicht funktioniert. Was in der Welt sollte mir jetzt die Kraft geben, das zu schaffen? Aber wenn man diese Vergänglichkeit auf einmal sich bewusst macht, dann ist einem auch relativ klar, dass wir wirklich nur begrenzte Zeit auf diesem Planeten haben und dass wir die den Menschen oder den Themen widmen sollten, für die wir eine Leidenschaft haben. Und ich wollte halt gerne irgendwo anpacken, was eine Leidenschaft für mich ist, wo ich aber auch Teil von was Größerem bin. Und im Endeffekt war das, einen positiven Impact zu machen für die Nachhaltigkeit. Und vor allem für ein nachhaltiges Mindset.
Oh, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Gänsehaut, wenn du das jetzt so erzählst. Wirklich, berührt mich. Aber Krebs, ein Tumor, Lebensgefahr, das verändert ja vieles im Leben. Und manchmal auch alles. Und Sarah Markus hat einen Mann getroffen, bei dem die Diagnose alte Träume begraben hat und ganz neue freigesetzt hat. Und der jetzt auch anderen hilft, das Leben umzusortieren.
Eigentlich hatte Marc Naumann andere Vorstellungen vom Leben. Er war auf dem Weg, ein erfolgreicher Anwalt zu werden. Das Jurastudium in München lief gut. Doch dann kam alles anders.
Beim Fahrradfahren hatte ich immer so blinde Momente, wenn ich nach unten geguckt habe und wieder nach oben. Kurz nichts gesehen. Dann bin ich zu einer Augenärztin. Die meinte dann auch gleich, es ist wahrscheinlich ein Tumor.
Diagnose Hirntumor. Mit gerade mal Ende 20 schaut Marc Naumann dem Tod ins Auge.
Und als ich dann zur Kontrolluntersuchung kam, meinte mein Arzt, gut, dass du heute da bist, weil ich weiß nicht, ob du morgen noch überlebt hättest.
Strahlentherapie, Chemotherapie. Marc beißt sich durch. Und er merkt, sein altes Lebenskonzept funktioniert nicht mehr. Seine große Leidenschaft Segeln gibt ihm Kraft und Auftrieb. Kaum genesen geht er erstmal auf große Segeltour von Cuxhaven nach Calais.
Wir haben uns von Fertigkartoffelbrei und Snickers ernährt. Also es war echt ein Chaos-Turn, aber es war der schönste Turn, den ich hatte. Weil als wir dann in Calais angekommen sind, bin ich mit dem Zug zurückgefahren und saß dann wirklich da drin und dachte mir, jetzt bin ich unbesiegbar, schaffe ich alles, was ich möchte.
Diese positive Grenzerfahrung will der inzwischen 42-Jährige weitergeben und gründet ein völlig neues Sozialprojekt. Die Segelrebellen. Segelreisen speziell für junge Erwachsene mit Krebs. Raus aus der Opferrolle. Aktiv sein, statt nur auf Besserung zu warten.
Ich nehme all meinen Mut zusammen, auch schon auf dieses Schiff zu kommen, ist ja für viele eine Überwindung erstmal. Es ist unbekannter Raum, man weiß nicht, mit wem man zusammenkommt, es ist enger Raum, man setzt sich dem Ganzen ja aus. So wie es ja auch vielleicht im Krankenhaus ähnlich ist, wenn man im Zimmer landet mit einem, drei anderen Leuten, ist man dem ja auch ausgesetzt.
Hopp, 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 hopp.
Diese Auszeit, zu sagen, ich erlebe hier was, ich merke auch, wie ich mit Problemen, Herausforderungen umgehen kann, wie ich Lösungen entwickle, wie ich selber dazu auch stehe, dass ich nicht bei jeder Kleinigkeit erstmal die Hände vom Kopf zusammenschlage und sage, ich schaffe das gar nicht, sondern einfach zu sagen, egal ob ich es schaffe oder nicht, ich packe es jetzt an. Ich fange an, mein Leben wieder zu sortieren.
Für Marc bedeutet das auch Leben auf dem Land. Vor 4 Jahren zieht er auf diesen alten Hof in Dänemark. Andrea Zwiefelhofer, eine langjährige Freundin aus München, kannte Marc schon vor der Erkrankung.
Was mir allgemein auffällt, ist, dass Leute mit solchen Diagnosen oder gerade auch der Marc sehr gelassen sind und vor allen Dingen sehr verständnisvoll mit anderen sind. Also das ist eine ganz, was Geduld angeht, was Rücksichtnahme angeht, das ist extrem.
Segelrebellen finanziert sich durch Spenden und große Sponsoren wie Mr. Wash. So kann jeder für einen kleinen Unkostenbeitrag an den besonderen Segelturns teilnehmen.
Ja, früher war das eher so, man muss sich durchkämpfen, man muss hart sein, man muss sich durchbeißen. Und heute ist es, Sachen passieren so, wie sie sind. Und ich muss nicht und ich kann nicht alles verändern und ich muss auch nicht alles gestalten, ich muss auch nicht auf alles Einfluss nehmen. Und wenn was schief läuft, dann läuft es eben schief. Und dann versuche ich, das einfach wieder zu lösen.
Ja, Krankheit verändert, macht weicher, vielleicht auch ein bisschen weiser, dass man ein bisschen anders auf die Welt guckt. Das hast du auch erlebt zumindest.
Ja, es gibt einen ganz anderen Fokus. Mhm. Auf einmal scheinen die unwichtigeren Dinge einfach ausgeblendet. Bei mir war es einfach, in dem Moment war mir auf einmal klar, was ich machen wollte, wie ich es machen wollte. Und es ist eigentlich verrückt, dass so eine Diagnose auf einmal einem auch so viel Klarheit geben kann.
Also auch Krankheit als Weg vielleicht. Du hast nicht nur Schlechtes erlebt, du hast ja auch viel Schönes erlebt. Also wir haben ja gesagt, es waren wie viele Tage? 131
genau.
Tage. Was würdest du sagen, wie viel waren gut, wie viel waren schlecht, wenn du jetzt selbst...
80-20. Also 80% waren auf jeden Fall gut.
Ja.
Und eigentlich so eine Expedition, die perfekte Metapher ist der Ozean selber. Wenn man reist, erlebt man ja auch gute und schlechte Dinge. Auf einer Expedition sind die Wellen halt eben höher oder tiefer. Sprich, die schönen Momente sind dann aber wirklich die lebensveränderndsten und absolut atemberaubendsten. Die Tiefpunkte sind dann aber umso schlimmer. Und die Tiefpunkte haben wir ja schon angesprochen. Ja. Da gab es immer mal wieder ein paar von, aber insgesamt auf 130 Tage gesehen waren es gar nicht mal so viele. Also in erster Linie, wenn ich an den Ozean zurückdenke, ist es einfach diese unfassbare Artenvielfalt, Delfinbesuche, Walbesuche mit fluoreszentem Plankton in einem komplett glühenden Ozean nachts zu schwimmen. Das sind Sachen, die haben meine Erwartungen sogar noch übertroffen. Und das wirklich zu einer ganz, ganz besonderen Erfahrung gemacht.
Weil du Tiere gerade ansprichst, wir haben ein paar Aufnahmen von dir. Du hast ja zwischendurch Aufnahmen gemacht, bis dir die Handys, glaube ich, kaputt gegangen sind. Du hast mit Solarstrom gearbeitet, vorhin auf dem Schiff. Hier sieht man es auch auf dem Boot, sind ja vorne die Solarzellen. Und hier sind wahrscheinlich solche schönen Momente, ne? Mit Vögeln, die dann auf plötzlich mitten auf dem Atlantik bei dir auf dem Boot landen.
Ja, total. Und mir war das überhaupt nicht bewusst, dass wirklich auch die Vögel in der Mitte des Ozeans sind. Und das liegt vor allem daran, und das ist vielleicht eines der größten Highlights, dass es einfach riesige Massen von fliegenden Fischen gibt, die teilweise dann aus dem Ozean springen und hunderte Meter über die Wellen fliegen. Und eigentlich habe ich mich gefühlt wie in meiner eigenen National Geographic-Dokumentation. Wir sehen hier diese wunderschönen Walbilder. So ungefähr im 10- bis 14-Tages-Rhythmus kamen Walgruppen vorbei. Einmal konnte ich mit denen tatsächlich auch sogar schwimmen im Wasser.
Nee, das hast du nicht getraut. Dann bist du rein und hast gedacht, die tun schon nichts, oder?
Mir ging auf jeden Fall die Pumpe, aber die waren 2 Stunden da, die Wale. Ich hatte echt viel Zeit, mir das zu überlegen und immer wieder einen Finger ins Wasser. Na, mal schauen.
Wahnsinn!
Und dann hat es aber gekribbelt. Ich habe mir die Taucherbrille aufgezogen und gesagt, komm, ich mache jetzt den Körper. Und die war, also man merkt auch, dass es intelligente Wesen sind. Ja. Die sind natürlich erstmal auf Tauchgang gegangen, dann wieder ein bisschen näher rangekommen. Wir haben uns gegenseitig so ein bisschen abgetaucht. Und im Endeffekt war ich dann eine halbe Stunde mit den beiden Minkwalen im Wasser. Und
aber angeleint.
Angeleint, ja. Und natürlich, es war ein Moment, den man nie wieder vergessen wird.
Und dass da vielleicht auch noch mal ein Hai dazu kommt, das hast du jetzt nicht gedacht?
Es gab nicht so viele Haibesuche. Es gab, glaube ich, 3 Haibesuche auf dem gesamten Atlantik, ja. Im Vergleich zu etlichen Delfin- und Walbegegnungen. Ich habe einmal einen Marlin gesehen, einen riesigen Schwertfisch, 4 Meter groß, einfach unglaublich wunderschönes Tier, Thunfische. Aber die Haie waren tatsächlich erst in den Bahamas. Und da rede ich auch im Plural, weil auf einmal waren 30 Haie um das Boot herum in diesen untiefen Gewässern, die teilweise nur 2 Meter tief sind.
Ja, das ist nämlich das Irre, die kommen fast bis an wirklich an Land. Ne? Also man denkt immer so, nö, hier kann man ja stehen bis zum Knie, das ist ein großer Haie. Aber wenn man so die Bilder von oben, gerade in Florida oder Bahamas, manchmal sieht, dann ist man doch erstaunt, wie nah die kommen. Ne?
Die kommen sehr nah tatsächlich. Und ich hatte auch ganz besondere Begleiter auch noch dabei. Die haben mich dann verlassen, als wir in Haigewässer gekommen sind. Ja. Das war eine Dorado-Gruppe. Die sind circa 1,20 Meter lang, wunderschöne blau-goldene Fische. Und ab den Kanaren hat mich dieselbe Gruppe bis zur Karibik 5000 Kilometer begleitet.
Das ist nicht dein Ernst.
Was man an der Bissverletzung von einem Fisch ausmachen konnte. Und die waren jeden Tag da, sind dann immer zum Sonnenuntergang jagen gegangen. Dann springen die um das Boot herum. Und teilweise dachte ich mir halt, Das sind schon auch die schönsten Momente meines Lebens. Ja. Aber natürlich andererseits, will ich jetzt auch nicht unterschlagen, es ist halt Extremsport. Es ist eine unfassbare Herausforderung für Körper und Geist. Aber diese kleinen Momente, eine Wahlbegegnung, hat mich dann durch 2-3 Tage getragen.
Wir können ja noch mal gerade zeigen, so deine Momente an Bord, wenn du jetzt nicht gerade die Fische um dich rum hattest, dann Sonnenauf- und Untergänge so gesehen und eben ganz alleine immer auf diesem Atlantik. Fühltest du dich da nicht auch manchmal ein bisschen einsam?
Ja, über Einsamkeit ist wirklich was Interessantes. Vielleicht eine der größten Lektionen, die ich da draußen lernen durfte. Uns als Abenteurern gibt dieses in der Natur sein, dieses Abenteuererleben, Exploren.
Machst du die, ne? Scheißt du die Tage ab.
Genau.
Im Knast.
Wieder ein Tag im Paradies. Und uns gibt dieses Draußensein einfach so viel Energie, dass da gar nicht mehr so viel Raum zum Vermissen ist. Du bist ja auch in deiner blauen Parallelwelt. Ne? Der Horizont ist immer gleich weit weg. Irgendwann denkt das Gehirn, vielleicht kommt da auch einfach nie wieder Land. Das ist ja eventuell auch eine Möglichkeit. Ich habe mich jetzt hier dran gewöhnt. Und tatsächlich, ich habe nicht viel vermisst und habe dann auch gemerkt, dass Einsamkeit weniger damit zu tun hat, wie viele Menschen man um sich herum hat und vielmehr, ob man in seinem Element ist oder nicht in seinem Element. Und ich habe mal beispielsweise mein Austauschsemester in der Uni in Madrid gemacht, in einer der geschäftigsten Straßen der Stadt gewohnt, 5-mal die Woche ausgegangen, habe mich da deutlich einsamer gefühlt als auf dem Ozean. Und ich glaube, das liegt einfach daran, ob wir unser Element gefunden haben oder auch nicht.
Aber du hattest ja auch Gott sei Dank ab und zu noch ein bisschen Musik geladen und ein paar Hörbücher und was man dann versucht, auch ab und zu wahrscheinlich noch mal, als du noch Strom hattest, mit Freunden oder den Eltern zu kommunizieren, die sich bestimmt alle Sorgen gemacht haben. Ich habe so heute so schön von einer Freundin gehört, man soll sich keine Sorgen machen, man soll segnen und immer einen guten Segen schicken, aber keine Sorge schicken. Du hast eine Mission. Du willst Menschen Mut machen, einfach zu machen und ins Machen kommen. Das ist leichter gesagt als getan. Auch in Sachen Klimaschutz haben wir schon angesprochen. Wir wissen alle, was zu tun ist, aber handeln nicht. Warum das so ist, darüber reden Alexa Höber und Britta Kunft mit einem Psychotherapeuten in Potsdam.
So gucken wir oft auf unseren Planeten Erde. Von weit weg. Aus dem All. Aber da fehlt was. Die Treibhausgase sehen wir nicht, die sich in einer dünnen Schicht rund um die Erde ansammeln. Für Psychotherapeut Stefan Ruf ein entscheidender Grund dafür, dass wir als Menschheit die Erderhitzung nicht in den Griff bekommen. Und so 2023 zum wärmsten Jahr seit Wetteraufzeichnung werden konnte.
Dass man sich den Ast absägt, auf dem man sitzt, ja? Ist doch eigentlich rational betrachtet völlig, völlig unglaublich. Ja? Das psychologisch zu verstehen, was da innerlich an verzerrten Wahrnehmungen ist, ist aus meiner Sicht essentiell.
Auf der Suche nach der Ursache für die verzerrte Wahrnehmung hat sich der Psychotherapeut mit unserer Faszination für den Globus beschäftigt.
Der normale Blick von uns Menschen auf die Erde ist eigentlich der Blick, den man eben vom Kinderzimmer her kennt, nämlich der Blick auf seinen Globus. Und wenn man so einen Globus anguckt, die Erde ist nackt. Da ist keine Hülle drumherum. Ja? Das ist das Weltbild, was wir gerade haben. Und das ist das Weltbild, was uns sehr schwierig macht, uns vorzustellen, dass da aber eben eine Hülle sein könnte, dass da eben eine Grenze sein könnte.
Hemmungslos nutzen wir den scheinbar grenzenlosen Raum. Wir können nicht sehen, wie unsere Treibhausgase an eine Grenze stoßen. Sie sammeln sich bedrohlich in einer Schicht um die Erde an. Troposphäre wird sie genannt. Wäre die Erde so groß wie ein Fußball, dann wäre diese erste Schicht unserer Atmosphäre nur 0,3 Millimeter dünn. Schauten Menschen im Mittelalter in den Himmel, tauchte vor ihrem inneren Auge eine Hülle auf. Sie glaubten an Sphärenschichten. Aber wegen Kopernikus befinden wir uns auf einem nackten Planeten in den Weiten des Alls.
Und der Mensch, isoliert, steht jetzt auf der Erde und hat eben dieses Empfinden. Da geht's raus, Billionen von Kilometern eben ins Nichts.
Das ist falsch. Unsere Flugzeuge fliegen ungefähr in der Höhe der unsichtbaren Troposphärengrenze.
Also kein Begriff davon, dass wir eigentlich in der Erde leben, weil die Erde mit ihrer Atmosphäre geht bis 14 Kilometer über unsere Köpfe. Das ist die Lufthülle, die zur Erde gehört.
Womit diese Lufthülle gefüllt wird, das ist das Ergebnis der Stoffwechselprozesse auf der Erdoberfläche. An Land und im Meer. Mittendrin wir Menschen. Mit unserer Idee von höher, schneller, weiter.
Ich nenne dieses Lebensgefühl Schema der Moderne. Und das heißt, uns allen innerlich sind quasi diese Gedanken, Gefühle, Empfindungen und Impulse fast wie unterbewusst die ganze Zeit aktiviert. Und dieses Schema der Moderne war viele Jahrzehnte blind gegenüber den katastrophalen ökologischen Folgen und sozialen Folgen, die wir kreiert haben. Und ein Stück weit ist es immer noch blind. Es kann sich nicht als begrenzt und im Zusammenhang erlebend empfinden. Ja? Wir sind eher abgekapselt und isoliert.
Daher mögen wir den Blick aus der Ferne. Dort sind die Probleme da unten so schön weit weg. Diese NASA-Animation zeigt immerhin, die Treibhausgase verteilen sich nicht ins weite All. Ein Anfang.
Und das ist eben wirklich die Herausforderung, das darzustellen, dafür den Blick zu schärfen.
Stefan Rufs Vision, dass immer mehr Menschen ein Bewusstsein für unsere Atmosphäre entwickeln.
Ja, deckt sich ja mit dem, was du dir auch wünschst, ne? Dass immer mehr ein Bewusstsein entwickeln und auch wie du ins nicht nur Umdenken, sondern auch ins andere Handeln kommen, ne?
Ja, sehr schöner Beitrag, vor allem, weil es um die Psychologie der Nachhaltigkeit geht. Mhm. Und das ist auch so ziemlich das, was meine Reise eigentlich ist. Weil was es nicht ist, es ist ja keine Anleitung für Familien, in den USA Urlaub zu rudern. Das ist total abwegig. Die Idee ist eigentlich eher zu zeigen, dass wir die unmöglichen Ziele immer dann erreichen können, wenn wir glauben und einen Wille haben. Und bei der Klimathematik ist es ganz oft so, dass wir das einfach als unmöglich abtun. Mhm. Und jeder hat
was kann ich als Einzelner tun, ne, mit dem Gefühl?
Genau, und jeder hat seine eigenen Stellschrauben. Bei mir als Reiseliebhaber ist es natürlich Transport, eine der Sachen, die für mich am relevantesten sind. Für andere Leute kann das natürlich Haus bauen oder Landwirtschaft oder Ernährung oder sowas sein. Und ich glaube, wenn wir ein nachhaltiges Mindset haben, finden wir immer unsere eigenen Lösungen. Und die Ziele müssen selbstbestimmt sein, damit man die auch erreichen kann.
Und wenn jeder nur ein bisschen macht, aber alle was machen, dann ist es schon in der Summe ganz viel. Du bist dann, wir schaffen gar nicht mehr das Ende so richtig zu besprechen, du bist auf jeden Fall in Florida angekommen, happy, Eltern waren auch da, waren natürlich glücklich, dass ihr Julian so happy auch da angekommen ist und bist dann direkt aufs Rad gestiegen und weitergefahren, nochmal 1000 Kilometer nach Pittsburgh, hast du ja am Anfang gesagt, Paris, Pittsburgh war so die Reise. Ja. Und dann warst du kaum da, da hast du gedacht, ach, du fahr jetzt noch bis nach Vancouver, wenn ich schon mal auf dem Rad bin oder wie?
Genau, also ich war ja 14, 15 Stunden jeden Tag am Rudern, hatte dann von Florida die Strecke nach Pittsburgh, 2000 Kilometer, dann irgendwie im Handumdrehen, das hat sich angefühlt wie ein Wimpernschlag und ich war schon in Pittsburgh und dachte dann...
Du warst noch nicht ausgepowert, sag's doch. Ja. Mach uns ein schlechtes Gewissen, Jules, das ist ja Wahnsinn, ehrlich.
Die Sache ist, ich war mir halt nicht sicher, ob ich jetzt in der schlechtesten Form meines Lebens nach dem Ozean, wo ich 15 Kilo verloren habe, oder in der besten Form, weil ich so viel Sport gemacht habe. Und dann ging es tatsächlich noch durch Kanada bis an die Pazifikküste
weiter. Du bist
weiter.
In der besten Form und toll, dass du hierher gekommen bist zu uns. War ja auch ein Abenteuer, mal live zu uns zum Absolut. Ersten Mal in die Talkshow. Wir wünschen dir alles Gute, sind gespannt, was du sonst machst. Morgen und Ostersonntag keine Sendung, aber am Dienstag. Dann kommt Bettina und Verona Poth. Bestimmt auch eine tolle Sendung. Schönen Wochenanfang und genießen Sie Ihr Wochenende noch. Tschüss!